Vor 3 Wochen hat Jörg über den ersten Teil aus Kapitel 3 im Johannesevangelium gepredigt, über die ersten 15 Verse. Und wenn ihr euch noch erinnert, er hatte das Thema als Frage formuliert. Weißt du, ob du wiedergeboren bist? Das war die Leitfrage seiner Predigt. Und er hat in seiner Predigt auch über die Merkmale der Wiedergeburt gesprochen. Dieses Kapitel 3 im Johannesevangelium ist ein besonderes Kapitel. Dieses Kapitel oder dieser Text ist einer der zentralen Texte des Johannesevangeliums, in dem Jesus dem Schriftgelehrten Nikodemus die Notwendigkeit und die Bedeutung der Wiedergeburt erklärt. Und heute möchte ich mit euch gemeinsam den zweiten Teil dieses Gesprächs zwischen Jesus und Nikodemus betrachten. Es geht heute also um die Verse 14 bis 21. Ich habe diese Verse 14 und 15 noch dazugenommen, damit wir den Kontext haben. Ich lese ab Vers 14 nach der Schlachter. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Ich habe die Predigt heute so überschrieben: Wer es glaubt, wird selig. Ihr kennt diese Redewendung? Ja, wer es glaubt, wird selig. In Johannes Kapitel 3 beschreibt Johannes diese Begegnung, das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, dem Gelehrten. Und in diesem Gespräch stellt Jesus den Erlösungsplan Gottes vor und zeigt ihm auf, dass er selbst gesandt wurde, um diesen Plan, um diese Errettung zu verwirklichen. In den ersten 13 Versen spricht er über die Notwendigkeit der Wiedergeburt des Menschen und danach spricht er auch über die Notwendigkeit des Sühnetodes des Menschensohnes. Also er spricht über sich. Der Sühnetod Jesu ist die Voraussetzung dafür, dass ein Mensch wiedergeboren werden kann. Und diese Verse 14 bis 16 sind so das Kernstück dieses Gesprächs zwischen Jesus und Nikodemus. Um seine Botschaft zu veranschaulichen, greift der Herr Jesus im Gespräch mit Nikodemus eine Begebenheit aus dem Alten Testament auf. Heinrich hat sie uns heute in der Lesung vorgelesen. Und Nikodemus kannte diese Schriften hervorragend. Er war Kenner dieser Schriften. Und bei dieser Gelegenheit, ihr erinnert euch, was ist da passiert? Bei dieser Wüstenwanderung hat das Volk ja immer wieder gemurrt. Und auch bei dieser Begebenheit murrt das Volk gegen Mose und gegen Gott. Aber dieses Mal straft Gott die Israeliten, indem er Schlangen ins Lager schickt. Feurige Schlangen, Seraphschlangen. Diese Schlangen haben viele Israeliten gebissen. Und die gebissen wurden, starben. Das Volk wandte sich in seiner Not an Mose, der Mittler, und Mose wendet sich an Gott und Gott befiehlt Mose, eine Schlange aus Metall, aus Bronze anzufertigen, die eherne Schlange. Und diese Schlange wurde dann an einem Pfahl für alle gut sichtbar im Lager aufgerichtet. Es ist verrückt, heute ist kein Witz, heute ist der Tag der Schlange. Ich bin heute morgens zum Bäcker gefahren und dann habe ich das Radio eingeschaltet und dann sprachen die über den Tag der Schlange, der ist heute. Über Sichtungen von Schlangen in Städten in Rom gibt es momentan eine Schlangenplage, Katzennattern. Man weiß nicht, wo sie alle herkommen, die wundern sich, die Leute. Es gibt momentan furchtbar viele Schlangen in Rom, auch Sichtungen hier in Deutschland. Aber eher darauf zurückzuführen, dass manche Leute ihre Schlangen nicht im Griff haben und die dann irgendwie fliehen und dann ist die ganze Stadt in Aufregung, keiner will der Schlange begegnen. Heute ist der Tag der Schlange und ja, in diesem Text geht es auch um Schlangen. Ich möchte nochmal diese Verse 8 und 9 aus diesem aus 4. Mose 21 vorlesen. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Jesus zieht hier einen Vergleich. Er sagt, so wie Mose diese Schlange aus Metall aufrichten musste, also erhöhen musste, so muss auch der Menschensohn, also Jesus spricht über sich, muss er erhöht werden. Diese Erhöhung geschah am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus hing für alle sichtbar außerhalb der Stadt am Kreuz, so wie diese eherne Schlange für alle sichtbar aufgehängt wurde. Wer die Schlange in der Wüste anschaute, gab damit zu, dass er gebissen worden war. Musste anerkennen, ich bin betroffen, mir geht's nicht gut. Wer diese Schlange anschaute, der blieb zunächst einmal physisch am Leben. Egal wie schwach man sich fühlte, egal wie schwach man war, wie schlecht es einem ging, es reichte ein Blick auf diese Schlange. Aber Christus übertrifft diese eherne Schlange. Das Schauen auf Christus, den Gekreuzigten, übertrifft die Schlange, denn das Aufsehen auf Jesus bietet ewiges Leben. Hier heißt es in Vers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer im Glauben, also auf Jesus schaut, der erlangt ewiges Leben, also wer dieses Gnadenmittel, dieses Heilmittel, dieses Lebensmittel für sich annimmt, wer auf diesen gekreuzigten Jesus schaut im Glauben, der darf leben. Und in Vers 14 ist ein kleines Wörtchen, dieses Wörtchen muss. Das kennen wir aus der Begebenheit, wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern gesprochen hat. Musste nicht der Christus leiden? Dieses musste hat eine besondere Bedeutung. Es drückt aus, dass es der Wille des Vaters war, dass sein Sohn erhöht wird, also dass sein Sohn am Kreuz stirbt. Es gehört zu seinem Plan. Gott, der Vater, will den Tod seines Sohnes. Es hätte nicht gereicht, dass Jesus einfach auf diese Erde kommt und den Menschen Gottes Wesen offenbart und das, was Gott möchte, seinen Willen kundtut. Auf diese Art und Weise hätte Jesus mehr Licht auf diese Erde gebracht. Aber dieses Licht hätte die Menschen nur verurteilt, denn wer mehr weiß, von dem wird auch mehr gefordert. Die Menschen hätten mehr Verantwortung zu tragen. Christus musste ans Kreuz geschlagen werden, damit Gott gerecht bleibt. Wenn er dem Sünder, der kein Recht auf Leben hat, wenn er ihm das Leben gibt. Im Römerbrief lesen wir, dass Gott es so wollte, dass sein Sohn stirbt und dass der Glauben, also das Schauen auf Christus, Leben bringt. Römer Kapitel 3, die Verse 23 bis 25. Römer 3, 23 bis 25, ein bekannter Text, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Text für uns Gläubige. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Vers 25, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Und jetzt habe ich hier diesen Einschub in meiner Schlachterübersetzung. Dieses Sühnopfer, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Gott, der Vater, hat seinen Sohn zum Sühnopfer bestimmt. Und dieses Opfer wurde gebracht, aber dieses Opfer wird erst dann wirksam, wenn es im Glauben angenommen wird. Wenn wir im Glauben auf Christus schauen, durch den Glauben an sein Blut. Das ist hier die Botschaft. Es geht nicht um die Schlange an sich. Es geht nicht um Christus am Kreuz. Denn viele Menschen sehen gekreuzigte Christusse. Ja, gerade in einer Gegend, wo wir kommen ja ursprünglich aus der Eifel, da gibt es sehr viele Kreuze, gefühlt an jeder Straßenecke. Aber dieses Kreuz bleibt wirkungslos, wenn es nicht im Glauben angeschaut wird. Und dieser Ausdruck, der Sohn des Menschen muss erhöht werden, der ist auch doppeldeutig. Auf der einen Seite heißt es ja, wie ich schon gesagt habe, dass Christus erhöht wird, dass Christus sterben muss. Auf der anderen Seite bedeutet Erhöhung aber auch, dass Jesus dieses Heilswerk, den Plan Gottes, vollendet, also zum Abschluss bringt. Und dann in den Himmel fährt, wo er in besonderer Herrlichkeit beim Vater sein wird, wo ihn der Vater ehrt. Auch das ist eine Erhöhung. Er wird also auf eine andere Weise zusätzlich erhöht. Interessant ist hier aber auch, dass Gott bei dieser Geschichte im Alten Testament Mose gebot, eine Schlange aufzurichten. Warum nicht ein anderes Tier? Warum ausgerechnet diese Schlange? Schlangen sind ja nicht wirklich, für die meisten Menschen nicht besonders angenehm, ist nicht das schönste Kuscheltier, das man sich vorstellen kann. Es geht hier darum, dass hier das anklingt. Gott, der Vater, möchte, dass wir daran denken, was im Garten Eden geschehen ist. Wir kennen diese Geschichte sehr gut. Die Schlange verführt Eva, lügt sie an. Und diese Schlange, sagt die Bibel, ist der Teufel, der Satan. Und so ergibt sich noch eine Analogie, wie unter der ehernen Schlange in der Wüste die Bisse der Giftschlange unschädlich wurden, so wird durch Christus am Kreuz der Biss der Sünde, das Wirken dieser Schlange unschädlich gemacht. Jesus sagt über sich auch, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das lesen wir auch in Johannes und auch im ersten Johannesbrief. Wer es glaubt, wird selig. Jeder kennt dieses Sprichwort. Es ist eine Redewendung, die man ja heutzutage verwendet, um auszudrücken, dass man gerade etwas nicht glaubt. Ja, nach dem Motto, erzähl mir keine Märchen. Aber es ist ja eigentlich ein Bibelwort aus Markus 16, Vers 16. Das war mein Taufvers. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer es glaubt, wird selig. Wer es glaubt, wird gerettet. Das ist eine Redewendung, die abgewandelt ist und heutzutage ganz anders verwendet wird als im ursprünglichen Sinne. Aber hier geht es darum wirklich, dass man das im Glauben annimmt. Und wer das glaubt, es für sich beansprucht, wird gerettet. Diese Begebenheit aus dem Alten Testament lehrt uns etwas ganz, ganz Grundlegendes über den Glauben. Der Glaube richtet sich auf etwas, was außerhalb der Person liegt. Es liegt außerhalb von mir. Es ist nichts, was in mir ist, an das ich glaube, erst einmal. Sondern wie diese Schlange vor den Augen der Israeliten erhöht wurde, so ist auch der Fokus auf Christus. Der Glaube richtet seinen Fokus auf eine Wirklichkeit, die schon da ist, auf eine Realität. Wer glaubt, der wirkt nichts selbst. Er tut nicht etwas aktiv, sondern er nimmt das auf, was außerhalb von ihm schon geschehen ist. Christus am Kreuz ist schon, das ist eine Realität. Glauben heißt also auch nicht auf sich zu schauen, sondern sein Vertrauen auf Christus zu setzen. Es gibt ein altes Lied aus den alten Liederbüchern, da musste ich so oft in den letzten Tagen dran denken. Wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Kennt ihr bestimmt noch. Darum geht es. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. In 2. Könige, Kapitel 18, lesen wir, dass der König Hiskia diese Schlange, die damals in der Wüste aufgerichtet worden war, dass er sie zerstören ließ, weil die Menschen sie angebetet haben. Die Menschen haben geglaubt, dass diese Schlange magische Kräfte hat. Sie haben ihr Opfer gebracht, sogar einen eigenen Namen nochmal gegeben. Ja, die wurde dann zerstört, weil das gar nicht gewollt war vom Vater. Es war ein Symbol. Nicht die Schlange an sich rettete die Menschen. Es war dieses Anerkennen dieses Lebensmittels und das Glauben, dass das, was Gott gesagt hat über diese Schlange, dass das Wahrheit ist, dass das stimmt. Wenn ich diese Schlange anschaue, dann bleibe ich am Leben. Ich halte das Wort Gottes für wahr. Ich vertraue darauf, dass das stimmt, was Gott sagt. Gott hat diesen ungewöhnlichen Weg der Errettung vorgelegt und wer das akzeptiert hat, der blieb am Leben. Der Verstand sagt einem vielleicht, das ist doch Schwachsinn. In der Wüste, bei der Hitze, im Staub, irgendeine Schlange aus Metall sich anzuschauen. Was ist das für ein Blödsinn? Ich brauche Pillen. Ich brauche vielleicht eine Salbe oder irgendwas. Ich leide Schmerzen. Was bringt mir das Schauen auf eine Schlange aus Metall? Gott gebietet, tu es einfach. Ich habe es so bestimmt. Du musst es nicht verstehen. Vertraue darauf. Und nun kommen wir zu dem bekannten Vers, wahrscheinlich dem bekanntesten Vers der Bibel. Einem der bekanntesten Verse. In diesem Vers wird das, was Jesus vorher schon gesagt hat, noch einmal auf den Punkt gebracht. Und weil es Jesus so wichtig ist, dass Nikodemus und auch dass wir es verstehen, komprimiert er es noch einmal, das Evangelium. Man sagt auch, dieser Vers ist das Evangelium im Evangelium. Weil eigentlich hat Jesus ja schon alles dargelegt und erläutert in den Versen davor. Allein schon, wenn wir uns die Verse 14 und 15 anschauen. Aber Jesus bringt es noch einmal auf den Punkt. Das ist ein Leuchtturm für uns, ein Satz, der sich für alle Zeiten tief eingeprägt hat. Und ihr habt ihn hier vorne, seht ihn eingeblendet. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieses Wort denn, es begründet, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Der Sohn Gottes macht für uns sichtbar, was Gottes Wesen ist und was ihn bei seinem Handeln antreibt, die reine Liebe Gottes. Bei mir in der Schlachterübersetzung wird das Wörtchen sehr verwendet. Der Ausdruck so sehr deutet an, es geht hier um die Art der Liebe, so, auf diese Art und Weise, durch das Kreuz, aber auch um die Größe und das Ausmaß, so sehr. Und es weist uns auch darauf hin, dass wir eigentlich total unwürdig sind, dieses Geschenk zu bekommen. Denn es war notwendig, dass der Sohn Gottes, der Heilige, der Reine und Gerechte, für uns sterben musste. Wie schlecht musste es um uns bestellt sein, dass der Sohn Gottes sterben musste. Wir sehen, dass der Sündenfall Gottes Liebe zu seiner Schöpfung nicht zerstört hat. Wir lesen, wir wissen, dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind. Also wir finden als Grundmotivation, warum Gott das alles tut, seine unergründliche, unendliche Liebe und Gnade. Gott wollte nicht, dass Christus der Einzige mit ihm ist, der im Himmel ist. Denn so wäre es, wenn Christus mit den Engeln in der Gegenwart des Vaters sein würde. Christus kam aus Liebe auf diese Welt. Liebe ist der Grund, dass er sich erniedrigt hat und sich entäußerte, ja bis zum Tod am Kreuz. Und diese Liebe wird umso erstaunlicher, wenn wir lesen, wen Gott geliebt hat. Hier heißt es, die Welt. Jetzt kann man über diesen Vers auch streiten, was hier alles damit gemeint ist. Das Wort Kosmos, das hier verwendet wird, die Welt, den Kosmos, es meint einfach erst einmal die gottesfeindliche, die gottlose Welt. Gott liebte die gottlose Welt. Damit zeigt Jesus, dass Gott die Feindesliebe praktiziert. Bevor er es uns predigt, hat er es selbst praktiziert. Paulus greift diesen Gedanken in Römer 5, Vers 8 auf. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jemanden zu lieben, der uns auch liebt, das fällt uns nicht so schwer. Aber jemanden zu lieben, der uns hasst, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wir sind Sünder, wir sind Teil dieses Kosmoses gewesen. Wir waren Feinde Gottes. Gott liebte die Welt. Dieses kleine wichtige Wort sagt uns auch, dass das Heil nicht auf die Juden beschränkt ist, nicht auf das erwählte Volk, sondern für Juden und für Heiden ist es vorgesehen. Die Schöpfung, die ihren Schöpfer hasst, wird von Gott geliebt. Nicht, weil sie es verdient. Du bist so wertvoll, dass Jesus für dich gestorben ist. Das hört man ja häufiger die Tage. Nicht, weil wir es verdient haben. Allein aus Gnade. Gott bringt das größte Opfer, das überhaupt denkbar ist. Seinen einzigen, seinen eingeborenen, seinen einzigartigen Sohn. Es ist nicht so, dass wir einfach sagen, ja, das war schon Liebe. Das war schon eine besondere Liebe. Es ist der Maßstab von Liebe. Das ist der Maßstab, den Gott vorlegt. So sehr hat er geliebt. Erst wenn wir das Kreuz betrachten, erkennen wir, was göttliche Liebe ist. Es gibt ein bekanntes Lied. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Ich will in Dankbarkeit mich vor ihm niederbeugen, glaube ich, heißt es weiter. Gott gibt das Beste des Himmels, seinen geliebten Sohn, für das Schlechteste der Schöpfung, für die Sünder. Aber das Kreuz, und da komme ich noch zu einem zweiten Aspekt, zeigt nicht nur, dass Gott Liebe ist, sondern dass er Gerechtigkeit in Person ist. Gott hat sich verpflichtet, in alle Ewigkeit und für immer, unwandelbar, immer das Richtige zu tun. Das ist so die Definition von Gerechtigkeit. Für alle Zeiten und ohne Veränderung immer das Richtige zu tun. Jetzt ist Gott Liebe und Gerechtigkeit in einem. Und er kann über die Sünde des Menschen nicht hinwegsehen. Er kann nicht sagen, ist schon gut, lassen wir mal Gras über die Sache wachsen. Gott muss Sünde immer verurteilen. Einfach immer. Und darum muss er, weil wir die Welt waren oder ja, die wir die Welt waren, müsste er eigentlich uns alle bestrafen. Ausnahmslos. Denn wir alle sind Sünder. Oder aber er muss einen Weg finden, um die Sünde zu strafen, ohne dass wir alle sterben und für alle Ewigkeit verdammt werden. Und diesen Ausweg hat Jesus gebracht. Erinnert euch an die Begebenheit von Abraham. Er wurde von Gott auf die Probe gestellt. Sein Glaube wurde geprüft, als Gott ihm den Auftrag erteilt, seinen Sohn auf dem Berg zu opfern. Es kam nicht so weit, wir kennen diese Geschichte. Abraham durfte ein Tier anstelle seines Sohnes opfern. Und wenn wir das Neue Testament lesen, verstehen wir, das ist ein Typus auf Christus, Vorschattung. Und dann verstehen wir auch, was Abraham erspart geblieben ist. Er durfte ein Tier opfern, das da sich verheddert hatte im Gebüsch. Das ist Gott nicht erspart geblieben. Und deswegen überragt die Liebe Gottes bei Weitem das, was wir an menschlicher Liebe kennen oder was wir sonst so kennen. Es gibt nichts Vergleichbares. Gott bringt seinen einzigartigen Sohn zum Opfer. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und so wie Jesus hier im Kapitel 3 in Johannes von sich spricht, wird uns klar, dass Jesus Christus selbst, als er über diese Sache spricht, sich völlig darüber im Klaren ist, dass er geopfert wird. Dem ist es klar, dass das sein Auftrag ist. Dafür ist er gekommen. Er wird leiden und sterben. Dieses Opfer hatte einen besonderen Zweck und wir werden nicht müde, es zu wiederholen, denn die Schrift wiederholt es immer wieder. Das Opfer wurde gebracht, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer es glaubt, wird selig. Gott will hier mehr erreichen als nur eine Verlängerung des Lebens, wie die Menschen, die damals in der Wüste gebissen wurden. Die durften eine Zeit lang weiterleben. Gott will der gefallenen und gottfernen Schöpfung wieder eine Verbindung mit ihm möglich machen. Gott will diesen Menschen, uns Menschen, ewiges Leben schenken. Er möchte, dass wir Teil seiner Neuschöpfung werden und dass wir Teil seiner Herrschaft werden. Was für eine Liebe! In Vers 15 haben wir übrigens zum ersten Mal im Johannesevangelium diesen Ausdruck ewiges Leben. 17 Mal wird er noch weiter verwendet und im Neuen Testament finden wir ihn fast 50 Mal. Das ewige Leben. Also es ist eine ganz andere Qualität. Ewig meint hier aber nicht nur, dass wir ewig irgendwie leben, sondern ewig, zum einen ewig von der Dauer, aber auch von der Qualität eines unfassbar schönen, guten Lebens in der Gemeinschaft Gottes. Das ist mit ewig hier gemeint. Denn auch der Sünder lebt ewig. Aber es geht ja darum, wie er lebt oder existiert. Gott opfert seinen Sohn aufgrund seines souveränen Willens, nicht weil er sich langweilt und weil er Gesellschaft braucht. Gott ist allgenügsam. Es fehlt ihm nicht an Anbetern. Er hat Myriaden, er hat Millionen von Engeln, die ihm fortwährend dienen. Er braucht uns nicht. Aber er tut es aus freien Stücken. Gott rettet aus seiner freien und unbeeinflussbaren Entscheidung heraus. Es ist sein Wille. Ganz anders ist der Mensch. Der Mensch fragt ja oft, was habe ich davon? Ja, was hat denn Gott davon, dass er uns rettet? So gesehen. Im Alten Testament lesen wir oft, dass da heißt es, ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden. Ja, was hat Gott davon? Ja, wir wissen es, dass Gott Gemeinschaft mit uns hat und haben möchte und dass wir Gott anbeten, dass wir ihm die Ehre bringen für das Gewaltige, was er getan hat, was er immer noch an uns tut. Aber an sich bräuchte Gott es gar nicht. Er ist nicht darauf angewiesen. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. So heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 12. In diesem Namen wirst du gerettet. Wer es glaubt, wird selig. Das Leben gibt also Christus allein. Nur wer Jesus Christus als seinen persönlichen Retter bekennt, hat das ewige Leben. Ich habe ein interessantes Gespräch gehabt. Das war kurz vor der, das war glaube ich 2019 oder, ja, ich glaube 2019, da war ich noch am Seminar in Leverkusen. Dann hatten wir im Geschichtsseminar uns unterhalten über, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Und dann ging es auch darum, dann sagte eine von den Kolleginnen, ja, ich bin auch gläubig, ich bin Christin. Dann habe ich im Seminar, das mache ich normalerweise nicht, habe ich die Bibel aufgeschlagen, habe gesagt, du bist Christin, wenn du das hier, wenn du da zustimmst. Und dann habe ich ihr den Vers aus Johannes 14, Vers 6 vorgelesen und habe gesagt, wenn du das glaubst, dann bist du Christin. Und da heißt es, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Glaubst du das? Nee, das sehe ich anders. Siehst du, das ist der Punkt. So, das ist der Punkt. Wenn du Johannes 14, Vers 6 nicht annehmen kannst für dich und nicht glaubst, dann ist das für dich auch nicht, dann bist du nicht gerettet. Das ist der Punkt. Ja, das sehe ich anders. Kein Lebender, kein Toter kommt an Jesus vorbei, kommt ohne Jesus zum Vater. Kein Moslem, kein Hindu, egal wie friedlich du gelebt hast, egal wie moralisch wertvoll und vorbildlich, und da können wir ja schon ganz, wenn wir ehrlich sind, sagen, es gibt Menschen, die führen ein besseres, ein vorbildlicheres Leben, moralisch gesehen, als mancher Christ. Damit meine ich mich auch. Also ich kenne Menschen, die leben viel vorbildlicher und besser als ich. Ich schließe mich ein. Es gibt Menschen, die leben viel besser als ich. Vielleicht auch viel mehr gute Taten vorzuweisen als ich. Aber wenn du nicht an diesen Namen glaubst, wenn du nicht an den Namen Jesus glaubst, wenn du nicht gerettet bist, dann ist das alles hinfällig. Kein anderer Name unter dem Himmel ist uns gegeben. Und in Johannes 3, Vers 13, darüber hat Jörg schon gepredigt, da heißt es ja, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also die Argumentation von Jesus ist ja hier, ich war beim Vater und ich komme von dort. Ich bin der Einzige, der euch sagen kann, wie Errettung funktioniert. Ich bin Augenzeuge, ich bin Ohrenzeuge. Ich komme vom Vater. Wer mir zuhört, der hört den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mir glaubt, wird vom Vater angenommen. Glaubt mir doch allein schon wegen der Werke willen, sagt Jesus zu den Pharisäern. Ich kann sie ja nur deswegen tun, weil der Vater mich legitimiert, weil der Vater mich bestätigt. Ewiges Leben kann nur Jesus Christus vermitteln, weil er der Einzige ist, den der Vater im Himmel als Lösegeld akzeptiert. Bildlich gesagt ist Christus die einzige Währung, die gültig ist. Haben wir gerade vor einigen Wochen so erlebt. Da war ich mit meiner, wir haben in der Projektwoche eine Fahrt nach London gemacht. Und da hatte ich Banknoten dabei, Pfund. Und diese Banknote, das war ein Schein, der war nicht gefälscht, wahrscheinlich von der Bank of England ausgestellt. Alles, der Schein war einwandfrei, aber er war nicht gültig. Die hatten in der Zwischenzeit in den letzten Jahren irgendwie die Scheine ausgetauscht. Und dann ging ich da zu einer Frau und fragte, ja, wie kann ich damit zahlen oder wie kann ich den eintauschen? Ja, dann müssen Sie zu dieser Filiale gehen und dann bekommen Sie einen neuen Schein. Dann bin ich durch die ganze Stadt gelatscht, oder gefühlt, war lange unterwegs, um dann festzustellen, dass das auch nicht funktionierte. Also ich bin erstmal zu einer Bank gegangen, aber ich musste zu einer ganz bestimmten Bank gehen und dort konnte ich das dann eintauschen. Aber es war schon Freitagabend und es war zu spät, diese Filiale hatte geschlossen. Das war ein offizieller Schein, also ein ganz gültiger, früher mal ein gültiger Schein, Geldschein. Er war nicht gültig, jetzt nicht mehr. Und so ist das ein bisschen auch so bildlich mit der Erlösung. Christus ist der Schein. Christus ist die Währung, die Gott akzeptiert, die er annimmt. Das, was Christus getan hat, das nimmt Gott an, alles andere nicht. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ein Vers, der für viele zum Anstoß ist, weil der exklusiv ist. Er schließt viele Menschen aus, weil die Menschen glauben alles Mögliche und bilden sich ja auch so vieles ein. Jesus sagt hier, und hat er wohl viele vor den Kopf gestoßen, hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Auch du, Pharisäer, der du so viel fastest und so ein vorbildliches Leben führst, wenn du an mich nicht glaubst, bist du nicht dabei, bist du nicht mit von der Partie. Wie? Wie kann das denn sein? Dieser Vers, der ist entscheidend. Oder was der Vers sagt. Die Rettung liegt in Christus allein. Solus Christus, sola gratia. Und der entscheidende Punkt ist hier der Glaube. In Epheser 2, 8 und 9 lesen wir, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Es ist die Gnade Gottes, aus Gnade, durch die Gnade Gottes, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist Gottes Gnade, die rettet. Und der Glaube ist entscheidend. Aber wir wissen auch aus der Schrift, dass der Glaube ein Geschenk ist, eine Gabe Gottes. Also alles, was an der Errettung, was da geschieht, ist von Gott gewirkt. Es ist Gottes Gabe. Und es muss auch so sein, damit sich niemand rühmen kann. Wie ich schon vorhin gesagt hatte, Christus ist die einzige Währung, die Gott, der Vater, akzeptiert, damit niemand sich rühme. Der Glaube und auch die Errettung können nicht verdient oder erarbeitet werden. Niemand hat Anspruch auf Rettung. Es ist Gottes gnädige Gabe, ohne Verdienst. Es gibt also in der Frage keinen Raum für uns, für selbstsüchtiges Rühmen, für Prahlen. Ich bin besser als der andere, stehe besser da. Denn die Rettung ist vom Herrn gewirkt. Du kannst dieses Geschenk nur demütig annehmen und Gott dafür die Ehre geben. Ich gehe weiter zu den Versen 17 und 18. Während wir in den vorherigen Versen mehr so die Souveränität Gottes in seinem Handeln gesehen haben, zeigt Jesus nochmal seine Rolle als Heilsbringer und er unterstreicht hier etwas mehr die Verantwortung des Menschen. Jesus korrigiert einige falsche Vorstellungen der Juden, vor allem die Zeloten, das waren so radikale Juden, die wollten mit Gewalt die Herrschaft Gottes errichten oder ein bisschen nachhelfen, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, die Pharisäer und die Essener. Die Essener, das war so eine Gruppierung, die sich in der Wüste abgesondert hat und das Reich Gottes erwartete, die sehr, sehr asketisch gelebt hat. Die verstanden die Schriften, die alten Schriften, also die alttestamentlichen Schriften so, dass der Messias kommt, um eigentlich alle Heiden zu richten und alle Ungerechtigkeit zu beseitigen und ja, dann geht es den Juden wieder gut. Ja, sie träumten davon, frei von den Römern zu sein, aber sie verwechselten das erste Erscheinen des Messias mit seinem zweiten, denn dann wird Jesus wirklich, oder der Messias, als Richter auftreten. Die glaubten auch an zwei Messiasse. Für sie passte, die haben es nicht übereinander bekommen, dass ein und dieselbe Person zuerst kommt, um zu retten und dann, um zu richten. Aber hier heißt es, bei seinem ersten Kommen ist er gekommen, um zu retten. Hier heißt es, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird, damit der Kosmos, die verlorene Welt, gerettet wird. Wie ist das eigentlich mit dem Gericht? Ich möchte jetzt da nicht so sehr drauf eingehen, aber vielleicht der Vollständigkeit halber. Die Bibel lehrt schon, dass der Gläubige, auch der Gläubige, Rechenschaft geben muss vor Gott für sein Leben, für seine Werke. Und es wird beurteilt. Das Maß des Lohns wird festgelegt. Das ganze Neue Testament spricht darüber. Aber für die Gläubigen wird ausgeschlossen, dass sie gerichtet und verdammt werden. Was ganz entscheidend ist. Von den anderen aber sagt Jesus, wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Jeder Mensch, der nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Das ist mir eigentlich erst muss ich zugeben, glaube ich, vor einigen Jahren so bewusst geworden, dass das hier so steht. Der ist schon gerichtet. Nicht er wird gerichtet. Er ist schon, das Urteil ist schon ausgesprochen. Jeder Mensch, der nicht glaubt, ist schon verurteilt. Es ist beschlossene Sache. Aber Gottes Gnade hält das Urteil noch zurück. Das ist ein ernstes Wort für jeden, der Jesus Christus noch nicht angenommen hat. Und auch in Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes, da steht nicht, wird auf ihn kommen, sondern da heißt in der Gegenwart. Ist interessant, der Vers. Der wird das Leben nicht sehen, Zukunft, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, Gegenwart. Dass auch hier, der Zorn Gottes ist schon auf dem Menschen. Es gibt diese bekannte, berühmte Geschichte aus der griechischen Mythologie, dass da über eine Person dieses Schwert hängt, das Schwert des Damokles, an einem seidenen Faden. So ein bisschen kann man sich das so vorstellen. Ja, dass es ist nur die Gnade Gottes, die dieses Schwert fernhält von dem gerichteten Sünder. Gott gebietet allen Menschen, sich Christus zu unterwerfen. Er sandte seinen Sohn, seinen einzigen, seinen Geliebten. Und wer dieses Opfer, das größte Opfer der Geschichte, wer es ablehnt, der bekommt es mit dem Vater zu tun. Das ist die Botschaft. Wenn du es nicht annimmst, werde ich dich dafür richten. In den weiteren Versen wird die Verantwortung des Menschen noch weiter erläutert. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wie wir schon aus den vorherigen Kapiteln gesehen haben, ist Jesus das Licht, von dem immer wieder die Rede ist. Wir haben immer wieder diesen Kontrast, Licht, Finsternis, Dunkelheit. Christus ist das Licht. Und die Menschen bringen das Gericht über sich, weil sie dieses Licht verwerfen und in der Dunkelheit leben. Und diese Dunkelheit ist das, was in ihrer Seele ist. Sie lieben die Dunkelheit mehr als das Licht. Sie wollen nicht ins Licht kommen. Und für das Wort Gericht, wir haben in Vers 19 den Ausdruck, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Steht hier das griechische Wort Krisis. Ja, wir kennen das Wort Krise, ich krieg die Krise. Ja? Krisis. Und wörtlich übersetzt heißt Krisis Scheidung, Trennung. Ja? Darin besteht die Trennung. Das heißt, das Gericht, in dem die Trennung erfolgt, die Scheidung, ist deswegen richtig, weil die Menschen den geliebten Sohn, das Opfer Jesu, ablehnen. Christus hat sich offenbart, er hat das liebende Herz des Vaters gezeigt. Und der Mensch ist jetzt verantwortlich. Der ist verantwortlich dafür, wie er mit dieser Offenbarung, mit diesem Geschenk umgeht. Mit dieser Gnade. Und wenn ihr genau schaut, in Vers 19 heißt es wieder, die Menschen liebten die Finsternis. Hier sind wieder alle eingeschlossen, nicht nur die Juden und die Heiden. Es sind alle gemeint. Alle Menschen werden eingeschlossen. Und für jeden Menschen entscheidet sich im Diesseits, hier auf der Erde, ob er von Christus angenommen oder verdammt wird. Das entscheidet sich nicht in der Zukunft. Mal sehen. Schauen wir mal. Das ist die törichtste, die dümmste, die schlimmste Einstellung, die man als Mensch haben kann. Und Jesus begründet auch, warum so viele Menschen den Glauben ablehnen und verweigern. Hier heißt es, denn ihre Werke waren böse. Die meisten Menschen wollen nicht im Licht leben. Sie fühlen sich in der geistlichen Finsternis wohl. Das ist auch etwas total Paradoxes am Menschen. Wir Menschen, wir sind ja total neugierig. Wir lieben es, aufgeklärt zu sein, viel zu wissen, Geheimnisse zu erfahren. Wenn auf etwas Licht geworfen wird, wenn etwas aufgedeckt wird, investigativer Journalismus, Ja, wenn etwas aufgedeckt wird, spannende Stories, Dinge, die wir so, die so ein bisschen ja im Hintergrund geschehen. Das ist ja Licht, eine Form von Licht. Aber wenn es um uns persönlich geht, um unsere Seele, dann wollen wir aber nicht aufgeklärt werden. Die Menschen sind wie Kellerasseln, die sich in die Ritzen verstecken, sobald das Licht eingeschaltet wird. So sind die Sünder. Sie mögen das Licht nicht. Sie fühlen sich dort wohl in der Dunkelheit, weil es ihr Zuhause ist. Sündige Dunkelheit ist ihre Wohlfühlzone. Die Menschen tun das Böse gerne. Und das Böse ist ihre Natur. Und deswegen hassen die Menschen Jesus. Denn was hat Jesus getan? Er hat diese Werke ans Licht gebracht, die bösen Werke. Er hat es offengelegt. Er hat den Menschen so dargestellt und präsentiert, wie er wirklich ist. Er hat die Menschen entlarvt. Die Menschen wollen aber in Ruhe gelassen werden, während sie das Böse tun. Gleichzeitig wollen sie aber einen guten Schein nach außen haben. Ich bin doch ein ganz netter Mensch, mach doch keine großen Sachen. Keine schlimmen Sachen, ich bin doch eigentlich ganz okay. Also besser als der oder sie. Ja, man vergleicht sich ja auch ganz gerne. Nach außen wollen wir gut erscheinen. Deswegen sind diese Worte von Jesus so grundlegend. Das Licht soll nicht eine Verbesserung bringen. So ein Tuning, wie Ralf das heute gesagt hat. Nicht eine kleine Leistungssteigerung oder irgendwie eine Optimierung, kein Aufhübschen. Hier wird eine grundlegende Veränderung gefordert. Eine Veränderung vom Geist Gottes gewirkt. Wie Jörg auch in seiner letzten Predigt gesagt hat, die Neugeburt von oben. Und in dieser Verantwortung stehen wir, weil wir diese Finsternis mehr lieben als das Licht. Die Verantwortung liegt bei uns. Wollen wir uns verkriechen wie die Kellerasseln? Wollen wir uns rausreden? Wollen wir andere verantwortlich machen? Wollen wir ständig lang und breit erklären, warum irgendwas passiert ist? Wir können das immer wieder tun. Man kann dieses Spielchen sein ganzes Leben lang so weiterführen. Immer ist jemand schuld, die Umstände, schwierige Kindheit. Na, kennen wir ja, ne? Das ist ja so momentan so eine Floskel, ne? Er hat eine schwierige Kindheit gehabt. Ein Traumaerlebnis, deswegen hat er so und so gehandelt. Deswegen kann er für seine Vergehen, für seine Verbrechen nicht belangt werden. Kennen wir irgendwoher. Was geschieht aber mit den Menschen, die in der Dunkelheit bleiben und sich weigern, ins Licht Gottes zu treten? In Offenbarung, das Buch haben wir ja mittlerweile durch, die Offenbarung, da heißt es ja, in Offenbarung 20, da wird berichtet, dass die Gottlosen vor dem großen weißen Thron nach ihren Werken gerichtet werden. Nicht nur für den Unglauben, sondern auch für die Werke, die sie getan haben. Denn ihre Werke waren böse. Und Jörg hat über die Merkmale eines wiedergeborenen Menschen gesprochen in seiner letzten Predigt. Und hier wird ein Merkmal aufgezeigt, an dieser Stelle hier in Johannes, dass einen wiedergeborenen Menschen sichtbar macht oder was für einen wiedergeborenen Menschen spricht. Denn der wiedergeborene Mensch hat die Aufdeckung der Sünde in dieses Licht treten also erlebt. Das ist so die göttliche Diagnose. Aber auch die anschließende Heilung und die Vergebung der Schuld. Das ist Gottes Therapie. Und ein Mensch, der diese Wiedergeburt erlebt hat, der kommt freiwillig oder durch den Geist Gottes geleitet, immer wieder ins Licht. Das ist ein großes Thema im Neuen Testament, dass ein Christ immer wieder zu Christus kommt, ins Licht tritt und sich zurechtbringen lässt. Er lässt sich reinigen, er lässt sich zurüsten, denn er ist sich bewusst, er ist und bleibt ein Sünder, er ist gerechtfertigt, aber er braucht Heiligung, braucht Reinigung und das wirkt Christus. Wer die Wahrheit tut, zeigt also damit, dass er aus Gott lebt. Sein Leben gibt Zeugnis davon, dass Gott die Quelle seiner Werke ist. Ja, ist auch ein interessanter Ausdruck hier. Die Wahrheit tun. Was ist das denn? Wahrheit tun. Wir kennen Wahrheit glauben oder Wahrheit kennen. Was ist denn Wahrheit tun? Das ist ein hebräischer Ausdruck und das entstammt aus dem Denken der Juden. Anders, die Juden verstanden Wahrheit als eine sowas wie eine Denkrichtigkeit, dass ich richtig denke. Was ist Wahrheit an sich, also der Begriff? Bei den Juden war es anders. Die Juden haben gesagt, das reicht nicht, einfach nur Wahrheit zu kennen oder zu verstehen, sondern das Handeln daraus zeigt, ob ich diese Wahrheit wirklich verstanden habe und angenommen habe. Die Wahrheit tun. Und Jesus greift dieses Konzept auf und sagt, das ist richtig, dieses Konzept. Wer die Wahrheit tut. Wenn wir uns also dem Licht nähern und die Dunkelheit verlassen, dann erst leben wir in der Wahrheit, dann tun wir die Wahrheit. Dann werden unsere Taten, auch unsere schlechten Taten aufgedeckt. Deswegen ist Wahrheit tun auch sozusagen etwas wie Buße tun. Wenn wir Buße tun, dann tun wir die Wahrheit. Und ein Christ muss immer wieder Buße tun. Das macht man ja nicht nur einmal. Denn der Heilige Geist überführt uns immer wieder. Und so handelt nur einer, der wiedergeboren ist. Also dieses Merkmal auch für uns. Kolosser 1, die Verse 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Wir sind aus dieser Finsternis, aus dieser Dunkelheit rausgenommen worden, versetzt ins Licht, in das Reich seines geliebten Sohnes. Und wir, die wir im Licht leben, werden aufgefordert, im Licht zu bleiben, im Licht zu leben und zu wachsen. Unser Glaube wird dadurch sichtbar, dass wir Gottes Wort ernst nehmen, dass wir auf seine Stimme hören, dass wir danach handeln. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, also wie ihr ins Licht gekommen seid, so wandelt auch in ihm, bleibt im Licht. Kolosser 2, Vers 6. Wer es glaubt, wird selig. So hatte ich das Thema formuliert. Und ich möchte mit einem Zitat von Charles Spurgeon schließen. Er hat sich über den Glauben folgendermaßen geäußert. Das Leben des Glaubens wird uns hier gezeigt als ein Empfangen. Das ist das exakte Gegenteil von allem, was Verdienst heißt. Es ist nichts anderes als das Hinnehmen einer Gabe. Wie die Erde den Regen trinkt, wie das Meer die Ströme aufnimmt, wie die Nacht das Licht von den Sternen empfängt, so bekommen wir, ohne je etwas zu geben, frei und umsonst aus der Gnade Gottes. Die Heiligen sind nicht Quellen oder Ströme, sondern lediglich Zisternen, in welche das lebendige Wasser fließt. Sie sind leere Gefäße, in welche Gott sein Heil gießt. Wir bekommen, ohne je etwas zu geben, frei und umsonst aus der Gnade Gottes. Und so wie Jörg es auch formuliert hat das letzte Mal, oder das Zitat noch einmal angeführt hat von Luther, dass wir alle Bettler sind, das hat Luther am Ende seines Lebens gesagt, so ist es wirklich. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Ja, das ist irgendwie auch eine Herausforderung, über so einen Text zu predigen, den alle schon so gut kennen. Mein Wunsch ist es, mein Gebet auch, dass diese Texte immer wieder neu zu uns sprechen, uns neu beleben, wie frisches Wasser, das wir gerne trinken. Und ich glaube, ich habe auch nicht viel Neues gesagt heute, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr ehrlich seid, das meiste kennen wir. Und doch spricht die Schrift immer wieder darüber. Wir müssen uns immer wieder über die Grundlagen klar werden. Was glauben wir? Wieso glauben wir? Was ist Gnade? Was ist echte Liebe? Was ist Glauben? Und wir haben es heute gehört. Und ich möchte euch einladen zu einer Gebetsgemeinschaft. Lasst uns Gott danken dafür, was er getan hat in seinem Sohn. Er hat Gewaltiges vollbracht. Er hat seinen einzigartigen Sohn gegeben, damit wir Leben haben. Wer an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Amen.